Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe über Verschwörungsnarrative und Faschismus. In der dritten Staffel, Panik, geht es um Antifeminismus, Eugenik und den Hass auf alles Queere. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Depression Quest, ein Videospiel von 2013, war nicht das übliche Geballer. Stattdessen sollte es durch verschiedene Szenarien Spielenden vermitteln, wie es sich anfühlt, Depression zu haben. Für so eine politische Einmischung war jedoch in der männlich geprägten Gamer-Kultur kein Platz. Aber anstatt das kostenlose Spiel einfach nicht zu spielen, wurde die Entwicklerin monatelang belästigt, inklusive Vergewaltigungs- und Morddrohungen und der Veröffentlichung ihrer Adresse, sodass sie zwischenzeitlich aus ihrem eigenen Haus fliehen musste. 2014 legte ihr Ex-Freund nach, veröffentlichte private E-Mails und Textnachrichten und behauptete, dass die guten Kritiken, die das Spiel erhalten hatte, angeblich ein Quid pro Quo waren, eine Art Bezahlung für sexuelle Gefälligkeiten. Wirkliche Beweise hatte er nicht, doch die Anschuldigungen wurden auf 4chan verlinkt, einem Ort, wo Depression Quest eh schon verhasst war. Und eine neue Hetzkampagne begann, diesmal nicht nur gegen die Entwicklerin dieses einen Videospiels, sondern gegen Frauen in der Videospielindustrie generell, sowie gegen feministische Medienkritikerinnen und Feminismus allgemein. Gamergate war geboren. Der damalige Besitzer von 4chan versuchte, Gamergate unter Kontrolle zu bringen, woraufhin 8chan Gamergate Tor und Tür öffnete. KritikerInnen dieser Hetzkampagne, vor allem Frauen, wurden ebenfalls bedroht, teilweise geswattet, das heißt, militarisiertes Polizeiteam wurde durch Falschmeldungen dazu gebracht, die Wohnungen der Betroffenen zu stürmen. Ein Kritiker verkaufte entnervt seine Videospielfirma und verließ die Industrie mit den Worten: "Das ist es mir nicht wert." Derweil spitzten andere Aktivisten ihre Ohren. Milo Yiannopoulos, ein Geburtshelfer der alternativen Rechten, verbreitete Gamergate auf der rechten Webseite Breitbart News und wurde einer der Hauptvertreter dieser Bewegung, ohne dass er jemals in der Industrie gearbeitet hätte. Und Steve Bannon, Trumps Rasputin und faschistischer Akzelerationist, war fasziniert, geradezu gebannt von den wütenden, wurzellosen weißen Männern, die den ganzen Tag online sind und ihrer ungeheuren Macht. Wo die meisten eine lose Gruppe verstreuter Nerds und Trolle sahen, sah Bannon eine Armee, die es zu rekrutieren galt. Gamergate gilt ja quasi als einer der wichtigen Momente der modernen Manosphäre. Welche Gruppen sind denn darin alles so unterwegs?
Viele Leute sind von Gamergate dann zu Pizzagate und dann von da aus zu QAnon bzw. zu Trump und der alternativen Rechten übergegangen. Das heißt, es war auf jeden Fall so ein Radikalisierungsmoment. Und wenn du in den Biografien von Leuten aus der Alt-Right so ein bisschen buddelst, also zum Beispiel bei Mike Chernovich oder Alex Jones, die wir in der letzten Folge schon kurz erwähnt haben, dann findet man immer wieder Gamergate. Gleichzeitig finden sich auch andere Einflüsse. Zum Beispiel kommt ein Teil, zumindest der frühen Manosphäre, aus dem neuen Atheismus, also Leuten, die sich zum Beispiel auf YouTube zunächst mit Evangelikalen so öffentlich gestritten haben und die dann mehr und mehr in antifeministische und dann auch rechte Gruppen abgerutscht sind. Das sind dann oftmals weniger die Leute gewesen, die sich von den humanistischen Werten des neuen Atheismus angesprochen fühlten, sondern eher solche Debate-Bros, ne? Also die haben nicht die Absicht, ein sinnvolles Gespräch zu führen, ins Innere vorzudringen oder zu einer Erkenntnis zu kommen. Ihr Ziel ist es eher, eine öffentliche Debatte zu gewinnen, indem sie ihre Gegner dann halt auch demütigen und zu so Cringe-Inhalt erniedrigen. Also das, was wir früher gesehen haben mit so Titeln wie Ben Shapiro zerstört, bla bla bla. Unabhängig davon, ob sie dann wirklich tatsächlich recht haben oder diesen Standpunkt tatsächlich auch gut vertreten. Dieses Spektakel, ihre Feinde durch Worte zu vernichten, das radikalisiert die Massen effektiver als diese tatsächliche Argumentation. Denn Argumentation geht nicht viral. Also die Grausamkeit ist der Punkt und daher ist es auch so ein bisschen sinnlos, sie für ihre Grausamkeit beschämen zu wollen. Neben älteren Gruppen wie der Männer- und Väterrechtsbewegung fallen in der antifeministischen Manosphäre vor allem so drei Untergruppen auf. Das sind die Incels, also die Involuntary Celibate, also unfreiwillig Zölibatär. Meist Männer, die eine Partnerin wollen, aber nicht bekommen und die von manchen inzwischen fälschlicherweise mit der gesamten Manosphäre gleichgesetzt werden, weil sie vor allem durch mehrere Anschläge so berühmt-berüchtigt geworden sind. Was Incels glauben, gleicht in gewisser Weise einem Verschwörungsnarrativ, denn sie glauben, dass sich die Welt in gewisser Weise gegen sie verschworen hat. Sie denken, dass durch den Feminismus Frauen inzwischen so viel Macht haben, dass sie allesamt Hypergamie betreiben, also sich männliche Partner suchen, die immer höher gestellt sind als sie, nicht nur sozial, sondern vor allem durch ihr Aussehen. Das sind dann die sogenannten Chads, und sie selber sind aufgrund von weniger attraktivem Aussehen oder anderen Nachteilen zu weit unten auf der Leiter gelandet und bekommen aufgrund der Hypergamie keine Frauen mehr ab. Dann gibt es noch PUA, also das heißt Pickup Artists, Verführungskünstler, Männer, die behaupten, mit speziellen Methoden Frauen massenweise verführen zu können. Diese Gruppe hat sich inzwischen massenweise aufgegliedert und benutzt oftmals auch nicht mehr den Namen, aber Überreste des Vokabulars und der Ideologie sind überall. Ob nun bei den Proud Boys oder bei den Tausenden von diesen Online-Abzockern. Das heißt, dieser Zweig ist sehr aktiv und inzwischen auch sehr divers. Die dritte Untergruppe ist MGTOW, das heißt Men Going Their Own Way, Männer gehen ihren eigenen Weg. Das heißt Männer, die sich ein Zusammenleben mit Frauen nicht mehr vorstellen können und sich daher in reine Männergesellschaften abspalten. Alle Gruppen definieren sich über ihr Verhältnis zu Frauen. Also sie hassen sie und können gleichzeitig über nichts anderes reden. Es gibt dann zum Beispiel MGTOWs, die zusammen im Wald rumrennen und eigentlich ja einfach ihr eigenes Ding machen könnten. Aber stattdessen verbringen sie auch ihre frauenfreie Zeit, vor allem damit, über Frauen so abzukotzen. Und bei PUA ist vor allem Sex mit Frauen das Ziel, über das sie sich dann definieren. Und bei Incels ist es die Frustration darüber, diesen Sex eben nicht zu bekommen. Gleichzeitig hat der YouTuber Harris Bruce sehr richtig herausgestellt, dass die Vokabeln und Beschreibungen von Sex und Körpern inklusive ihrer eigenen Körper echt blanker Horror sind. Ne? Also sehr brutal, mechanisch, Sex ist ekelhaft und widerlich und Frauen, die quasi mit Sex gleichgesetzt werden, sind verachtenswert. Und zwar sowohl bei PUA als auch bei den Incels. Bruce fragt richtigerweise, worum geht es denn dann eigentlich, wenn ihr Sex und Frauen denn so abstoßend findet? Und er sagt, es ist eine Philosophie des Scheiterns. Das heißt, die PUAs, die einen in überteuerten Workshops eigentlich beibringen sollen, wie man quasi Frauen rumkriegt, die verbringen stattdessen die Zeit damit, einen damit vollzutexten, warum so Frauen so scheiße sind. Das heißt, laut Bruce bringen sie dir nicht bei, wie du zum Gewinner wirst, sondern erklären dir, warum du ein Verlierer bist. Und der Grund dafür, das ist die feministische Kabale.
Also das hört sich alles ganz schlimm an, aber unter anderem klingt es auch so, als also diese Workshops, als wäre es mal wieder so Abzocke. Also Leute machen da dann auch wieder mal Geld mit dem Elend anderer Leute.
Klar, also vor allem bei den PUAs wird eine Menge Geld gemacht. Früher noch eher mit so Protein-Wunderpillen wie bei Alex Jones. Inzwischen auch massiv mit so Männlichkeitsworkshops, sehr teuren Einzelgesprächen und anderen Formen dieser Monetarisierung. Das heißt, diese hegemoniale Männlichkeit, ohne die es laut dieser Leute nicht geht, die ist eine Ware. Und teilweise ruinieren Leute sich finanziell, um diese zu erlangen. Gleichzeitig können sie aber, wie in dieser ganzen Selbsthilfeindustrie üblich, niemals das erlangen, was sie wollen. Also sie können niemals wirklich glücklich werden, denn dann fallen sie als Kunden weg. Daher muss man Wege finden, damit sie für immer mehr wiederkommen. Ein klassischer früher Vertreter dieser Abzocke ist zum Beispiel Rouge V, der genau diese Workshops angeboten hat, wo Leute denken, ah, sie bekommen jetzt Dating-Ratschläge oder so und dann sitzen sie alle im Raum und müssen diesem Typen dabei zuhören, wie er zum Beispiel sagt, also Frauen bekommen Applaus und Ermutigung dafür, dass sie wie fette außerirdische Cyborgs aussehen. Und dann konnten sie noch seine zahllosen Bücher kaufen, seine Dating-Ratgeber für verschiedene Länder, die quasi Vergewaltigungsratgeber sind. Und gleichzeitig, wie die YouTuberin Münkert es beschreibt, Tagebücher von Vergewaltigungsgeständnissen. Also er hat sich unter anderem auch dafür ausgesprochen, dass Vergewaltigung legal sein soll, solange es auf Privatgrundstücken passiert. Später hat er natürlich in bester Chan-Manier behauptet, dass er alles nur Satire gewesen und seine Versuche, sich in der alternativen Rechten wiederzufinden, waren nicht so ganz erfolgreich, weil er halt auch jetzt keine weiße Person ist. Seitdem hat er, wie er sagt, nach der roten Pille die finale Pille genommen, nämlich die Gottespille. Das soll heißen, also er hat psychoaktive Pilze genommen und ist seitdem extrem religiös, findet vorehelichen Sex absolut falsch und hat teilweise auch seine Bücher zurückgezogen, was ja erstmal nicht schlecht ist. Aber natürlich ist er immer noch ziemlich abgedreht. Also er verbreitet antisemitische Verschwörungsnarrative und er glaubt, dass nicht nur die Regierung, sondern auch alle Frauen unter Satans Einfluss stehen, weswegen Frauenumarmen jetzt anscheinend auch so Teufelswerk ist. Ein durchaus einflussreicherer Abkömmling der Pua-Szene ist Andrew Tate. Er ist einer der bekanntesten Figuren auf TikTok. Dort wurden laut eines Artikels des Guardians im August 2022 seine Videos 11,6 Milliarden Mal gesehen und laut dem ZDF waren es im Mai 2023 schon 13 Milliarden. Und in Großbritannien ist er unter jungen Männern bekannter als der Premierminister. Auch er hat tonnenweise frauenverachtendes Zeug geredet, das ich jetzt hier nicht alles wiederholen werde. Einerseits, weil es so viel ist und andererseits, weil teilweise unklar ist, wie viel er davon wirklich vertritt und wie viel er davon einfach nur raushaut, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Also für Tate ist jede Presse gute Presse und er ist damit wesentlich erfolgreicher als zum Beispiel Rouge V, unter anderem, weil er eine perfekte Mischung aus Frauenhass, schneller Geldmache und Verschwörungsnarrativen bietet, die vor allem für junge Männer, aber auch schon für Jungs im Teenageralter sehr attraktiv ist. Seine sozialen Medien sind reihenweise gesperrt worden und trotzdem sind seine Inhalte überall. Denn er produziert weiter Material, also so Videos, Podcasts und so weiter. Und diese werden dann von seiner treuen Anhängerschaft zu so kleinen Clips verarbeitet und damit werden dann die sozialen Medien überschwemmt. Und er hält die Leute aktiv dazu an und bittet sie explizit, die umstrittensten Clips zu nehmen, denn es geht ihm nur um viele Klicks, ne? Da die Videos aber von unzählbar vielen Konten kommen, schaffen die Plattformen es nicht mehr, das alles zu sperren. Und viele haben inzwischen kapituliert und lassen es einfach so ein bisschen laufen. Und diese Anhänger und Multiplikatoren, die profitieren auch davon, denn in jedem Clip ist ein Link zu Tates Workshop-Seite und für jeden neuen Kunden, der so rekrutiert wird, bekommt der Anhänger dann einen Teil des Profits.
Das heißt, er betreibt ein MLM, also ein Schneeball- oder auch Pyramidensystem und die Leute, die da für ihn arbeiten, sind unter anderem quasi Teenager.
Genau, also da sind teilweise so 13-jährige Jungs dabei und die arbeiten nicht nur für ihn, sondern sind gleichzeitig auch die Kunden, die Konsumenten seiner Inhalte. Und da er explizit mit Hass und Gewalt auffallen will, sind das dann auch die Inhalte, die Leute geil finden. Also Lehrer flehen teilweise die britische Regierung um Hilfe an, weil sie sagen, dass Jungs durch die Inhalte von Tate eine Gehirnwäsche erhalten. Das heißt, es ist wieder diese Armee von einsamen, wütenden Männern und dann auch halt Jugendlichen schon, die schon Bannon rekrutieren wollte und die jetzt für Tates MLM arbeiten. Und das ist nicht nur in englischsprachigen Ländern so. Auch in Deutschland kursieren diese Inhalte und rekrutieren dann auch so Teenager-Jungs. Also im Dezember 2022 wurde Tate ja unter anderem wegen Menschenhandel und Vergewaltigung in Rumänien festgenommen. Und wenn Leute dann sagen, wie kann das sein, dass der trotz Festnahme so erfolgreich ist, muss man leider sagen, nicht trotz, sondern gerade wegen. Aber Tate macht noch etwas wie kein anderer, nämlich seine Kunden zu erniedrigen, seine Kunden zu beschimpfen und sie als Verlierer zu verspotten. Er kann es sich leisten, denn seine Anhängerschaft ist ihm inzwischen so verfallen, dass manche von einer Sekte sprechen. Und nach seinen Sperrungen auf so ziemlich allen Plattformen stellt er sich dann auch so als Märtyrer dar. Also in Athen zum Beispiel demonstrierten junge Männer für seine Freilassung und er stellt sich so als Opfer dar, dass mundtot gemacht werden soll, wegen seiner unbequemen Wahrheiten. Bei seiner Festnahme in Rumänien sagte er zum Beispiel, ne, die Matrix hat mich angegriffen. Das ist wieder diese Referenz auf die rote Pille, die wir schon von QAnon und von anderen Verschwörungsnarrativen kennen. Die rote Pille wurde vor allem in der Manosphäre benutzt, also dieser Begriff, um das Durchschauen der feministischen Weltverschwörung zu beschreiben. Und Tate redet pausenlos davon.
Würdest du auch Tucker Carlson mit seinen Sperma-Sorgen aus der letzten Folge dazu zählen?
Ja, also diese Samenangst ist ein ganz großes Thema in diesen Gruppen. Sowohl diese Angst wie bei Carlson, dass das Sperma irgendwie kaputt geht oder das Testosteronlevel abnehmen, das ist schon ziemlich präsent. Alex Jones und viele andere haben jahrelang auch so eine Soyboy-Angst geschürt. Also das Gerücht verbreitet, dass Soja Östrogene enthält und damit Männer verweiblicht werden. Und auch bei Carlson findest du das wieder, wenn da Leute das wiedergeben, was wir in der ersten Staffel in der ZOG-NWO-Folge als Podlife bezeichnet haben. Das heißt, sie reden vom Soja-Globalismus. Ja? Das Ziel der Globalisten ist es, Nationen und lokale Gemeinschaften zu zerstören, indem sie sie durch Lebensmittel und Fleisch krank machen. Die Globalisten wollen laut diesem Narrativ, dass wir fett, krank, depressiv und isoliert sind, damit sie uns dann besser kontrollieren können. Also ne, dieses Besitze nichts, leb im Gehäuse und iss brav dein Soja. Und natürlich kann man die Lebensmittelindustrie kritisieren oder die Pharmaindustrie, die Umweltverschmutzung, all das. Aber das macht Carlson ja nicht wirklich. Also seine Lösungen sind ja nicht mehr Umweltschutz, Stärkung der Umweltbehörden oder mehr Regulierung für Firmen, sondern seine Lösungen sind immer nur persönlich, sind immer nur auf den eigenen Konsum ausgerichtet. Und wie das Magazin Rolling Stone ja aber sehr richtig bemerkt, wird keine noch so große Menge an rohen Eiern und kalten Duschen und Maschinengewehren wirklich irgendwie Mikroplastik aus der Umwelt oder diese PFAS aus kommerziellen Produkten entfernen. Carlson will vermutlich auch nicht wirklich, dass es diesen Leuten besser geht, genauso wie Rouge V oder Andrew Tate das wollen, denn dann schafft er ja quasi seine eigene Kundschaft ab. Wenn Carlson sich wirklich für das Wohlergehen von Männern interessieren würde, dann wüsste er sicherlich, dass Leute mit diesem konservativen Männlichkeitsbild, laut dem Magazin Men's Health, zum Beispiel seltener zum Arzt gehen und dadurch eher an Covid, Herzkrankheiten und an Krebs sterben. Sie sind häufiger einsam, haben weniger Freunde, mehr psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen und Selbstmordgedanken. Auch wüsste er, dass es laut dem Arzt Turek, der in seiner Doku auch zu Wort kommt, keine Beweise dafür gibt, dass Rotlicht den Testosteronspiegel oder die Spermienanzahl erhöht. Ganz im Gegenteil sagt Turek in der Zeitschrift The Daily Beast, dass zum Beispiel bei der Erwärmung der Hoden, also zum Beispiel durch Fieber oder heiße Bäder, die Spermienproduktion fällt wie ein Ziegelstein. Das heißt, so ziemlich alles, was Carlson den Leuten empfiehlt, ist nicht nur wirkungslos, sondern potenziell sogar sehr ungesund. Aber auch die Befürchtung, dass die Impfungen das Sperma kaputt machen, ist eine große Sorge, weswegen ist ja zum Beispiel auch Michael Flynn inzwischen auf den Zug der ungeimpften Körperflüssigkeiten aufgesprungen ist. Also bei so einer Abzocke namens For the Pure, also für die Reinen, kann man ungeimpfte Blutspenden, Sperma und vieles mehr erhalten. Und Michael Flynn macht quasi Werbung dafür. Das ist auch nur einer von vielen. Es gibt auch die Idee der Sperma-Zurückhaltung. Das heißt, Leute bringen sich quasi gegenseitig bei, wie sie sich den Schlauch zudrücken in gewisser Weise, damit das Sperma beim Orgasmus nicht rauskommt. Weil sie denken, dass im Sperma eine Art Lebensenergie steckt, die man nicht verschwenden darf, sondern die im Körper verbleiben soll. Manche gehen dann so weit zu behaupten, dass das Sperma dann durch das Rückgrat zum Gehirn wandert und es dort das Gehirn mit Nährstoffen versorgt. Also ich bin keine Ärztin und daher auch nicht qualifiziert, hier ärztlichen Rat zu erteilen, genauso wenig übrigens wie Carlson oder irgendwelche anonymen Spinner auf Twitter. Aber wenn von irgendwem das Hirnwasser so aussieht wie Sperma, dann sollte diese Person dringend zum Arzt, weil die Trübung des Hirnwassers zum Beispiel ein Symptom für Hirnhautentzündung sein kann. Und wenn von jemandem das Sperma so aussieht wie Hirnwasser, dann ist es gut möglich, dass diese Person unfruchtbar ist. Also ne, Leute, kontaktiert bei all diesen Fragen am besten euer medizinisches Fachpersonal. Eine verwandte Form dieser Sperma-Einbehaltung ist NoFap, also die Idee, den Pornokonsum runterzuschrauben und nicht mehr zu masturbieren, was wir zum Beispiel schon von den Proud Boys kennen und was da ja eine Mitgliedschaftsbedingung ist. Das ist auch nicht so überraschend, denn die Proud Boys selber sind ja ursprünglich eine Art PUA-Gruppe gewesen. Also ein reiner Männerclub, wo Leute lernen sollten, wieder echte Kerle zu werden, mit dem Ziel, dann auch wieder Frauen besser aufreißen zu können. Wenn also die Teile der Führungsriege, die für ihre Beteiligung am Kapitolsturm jetzt teilweise für mehrere Jahrzehnte in den Knast geht, wenn die vor Gericht sagen, hey, wir sind überhaupt keine Militia, wir sind nur ein Sing- und Trinkverein für Männer, dann berufen sie sich quasi auf diese frühen PUA-Anfänge. Aber auch Maximilian Krah, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, macht so TikToks, wo er Jungs die Ansage macht, ey, hört mal auf, Pornos zu gucken, geht mal raus, seid recht, seid Patrioten, seid nicht so lieb und soft und schwach und links. Und dann, wenn ihr so seid, dann kriegt ihr auch eine Freundin. Also auch ganz klassische PUA-Inhalte innerhalb der Führungsriege der AfD.
Diese Gruppen sind ja aber schon recht unterschiedlich. Sie haben gegensätzliche Ziele und Probleme im Prinzip. Also die Incels und die PUA wollen Frauen, aber die MGTOW nicht. Und PUA bekommen Frauen, aber Incels nicht.
Ja, aber ich denke, das ist nur oberflächlich. Also zum Beispiel gibt es Überläufer zwischen den Gruppen. Aus gescheiterten PUAs können Incels werden und manche Incels geben die Frauensuche vollständig auf und schließen sich diesen separatistischen MGTOWs an. Das heißt, ihre Selbstbeschreibungen sind lediglich Variationen eines geteilten Frauenhasses, in dem Frauen nicht mehr wirklich Menschen sind, sondern nur so minderwertige Schlampen, ja? Oder wie Natalie Wynne sagte, also fuckable but not lovable, also fickbar, aber nicht liebbar. Und von diesem Frauenbild ist es wiederum oft bis zum Hass auf Queers auch nur so ein kleiner Schritt. Und es ist wirklich ein Hass, den Kim Postner folgendermaßen beschreibt. Also sie hassen sie, also Frauen und Queers, sich selbst und andere Männer selbstständig und aktiv für das Nicht- und Unmännliche, das sie in ihnen verkörpert sehen. Das heißt, diese Vorstellung von hegemonialer Männlichkeit definiert sich einerseits über die Abgrenzung beziehungsweise durch eine Vormachtstellung gegenüber Frauen und Queers und hasst sie gleichzeitig für ihr schieres Dasein. Denn solange Frauen und Queers existieren dürfen, heißt es immer auch für Männer, dass es eine Alternative zur Männlichkeit gibt. Und das darf eine Hegemonie nicht dulden. Das heißt auch, dass in der Berichterstattung, genauso wie bei anderen Anschlägen, auch bei Inselattentätern eher dieser eliminatorisch frauenfeindliche Kontext besser beleuchtet werden sollte, anstatt wieder nur so kollektiv den Kopf zu schütteln über so eine weitere unbegreifbare Verzweiflungstat eines vereinsamten Mannes. Denn wenn man sowas verbreitet, dann bedient man damit genau solche Leute aus der Manosphäre wie Rouge V, Andrew Tate oder andere, die sich zum Beispiel für eine sexuelle Umverteilung, das heißt eine staatliche Zuteilung von Frauen als Sexdienerin oder für Legalisierung von Vergewaltigung in verschiedenen Formen aussprechen, um damit dann quasi das Incel-Problem zu lösen und zukünftige Anschläge zu verhindern. Nach dem Motto, naja, also entweder dürfen wir alle Frauen versklaven oder Einzelne aus unserer Community bringen weiteren willkürlich Leute um. Das ist Erpressung.
Du hast jetzt gerade die Inselattentäter angesprochen, bei denen sich ja aber oft eine Vermischung mit anderen Narrativen finden lässt. Also das auch bei Carlson ja so beliebte Austauschnarrativ.
Genau, denn beim Austauschnarrativ gibt es ja viele Aspekte und je nachdem, ob man gerade mehr antisemitisch, rassistisch oder frauenfeindlich oder queerfeindlich ist, kann man dann eigene Schwerpunkte setzen. Das heißt, es ist so ein bisschen für jeden was dabei. Und auch das Narrativ ist natürlich nicht neu. Also Versatzstücke bzw. Varianten davon gibt es zum Beispiel auch schon bei den Nazis. Die Idee von Needle, dass selbst wenn eine sogenannte arische Frau mit einem arischen Mann ein Kind hat, kann dieses Kind allein dadurch quasi rassisch ruiniert sein, wenn die Frau vorher mit einem Juden geschlafen hatte. Diese Prägung, von der Tate zum Beispiel spricht, wenn er sagt, er will nur mit sehr jungen Frauen Sex haben, um bei ihnen einen Imprint zu machen, um sie leichter kontrollieren zu können, das ist sicherlich ein Echo dieser Idee, genauso wie bei der Anastasia-Bewegung aus der letzten Folge. Und es gab auch oft diese Stereotype von dem jüdischen Vergewaltiger, das heißt, Juden sind diese Strippenzieher und gleichzeitig übernehmen sie auch die Rolle der POC durch die Schändung und Infektion der weißen Frau mit ihrem Jüdischsein. Neben den POC und dem ZOG, also der jüdischen Verschwörung, treten im Austauschnarrativ ja FeministInnen, Queers und Linke als dritter Pfeiler auf, deren gemeinsames Ziel es ja ist, den weißen Mann zu schwächen und in seiner Identität auszuhöhlen, damit es die POC dann leichter haben, ihn entweder in einem Kampf zu besiegen oder ihm auf dem quasi Schlachtfeld des Beziehungsmarktes auszustechen. Das machen sie, also die Feministinnen und die Queers und so, das machen sie zum Beispiel dadurch, dass sie Männer sensibler machen oder alte Geschlechterrollen aufweichen oder queere Identitäten als so akzeptable Alternativen zur cis-heteronorm erlauben oder Jungen die in der ersten Folge erwähnte Transformation zu Männern durch gewaltvolle Transgressionen untersagen. Dieser dritte Pfeiler geht oft ein bisschen unter, aber er ist auf jeden Fall auch fester Bestandteil des Narrativs, weil er als Erklärung dafür dient, warum der ja eigentlich überlegene weiße Mann sich nicht gegen die minderwertigen Nicht-Weißen durchsetzen kann. Das heißt, FeministInnen, Queers und Linke sind der Feind im Inneren. Das hat schon so ein bisschen Dolchstoßlegenden-Vibes. Und alles, was die weiße Fortpflanzung quasi gefährdet, ist Teil dieses Komplotts. Ob nun Recht auf Abtreibung, sexuelle Selbstbestimmung, Gleichstellung von Queers, all das bedroht den weißen Mann, die weiße Familie, die weiße Rasse und damit die weiße Zivilisation. Und diese Überschneidungen zwischen antifeministischen Verschwörungsnarrativen und dem Austauschnarrativ sind nicht nur ideologisch, sondern auch personell offensichtlich. Also bei Attentaten, die vor allem als rassistisch wahrgenommen wurden, zum Beispiel Oslo oder Christchurch, spielen auch antifeministische Ideologiefragmente eine Rolle. Und umgekehrt findet sich zum Beispiel im Manifest des Incel-Attentäters von Isla Vista, da finden sich Verweise auf das Austauschnarrativ. Das heißt, Incels haben oft einen Austauschnarrativ-Beigeschmack und andere Massenmörder haben oft ein Incel-Ding am Start. Also der Attentäter aus Buffalo zum Beispiel bestand darauf, kein Incel zu sein, sondern einfach nur keine Lust zu haben auf Sex. Aber zum Beispiel einfach asexuell zu sein und damit seinen Frieden zu finden, das geht in dieser Ideologie einfach gar nicht. In dieser Weltanschauung von Männlichkeit gibt es nur Alpha oder Incel, was quasi früher so ein bisschen Beta war. Und das ist ein Problem, weil Incels eben mittlerweile so einschlägig mit diesen Formen von Massenmord assoziiert werden. Es gibt für sie keine anderen Optionen, außer Chad oder Shooter, das heißt, du musst Alpha oder Massenmörder sein. Das sind zwar eigentlich Gegensätze, aber beide sind aggressiv und dominant und beide sind Ausgeburten derselben Manosphäre.
Also Anschläge sind ja dann ein nach außen gerichteter Hass. Vorhin hast du aber gesagt, dass sie sich auch selber hassen. Wohin führt denn der nach innen gerichtete Hass?
Also es gibt eine massive Rekrutierung von der gesamten Manosphäre, aber vor allem von Incels in die alternative Rechte, so dass man inzwischen von einer Incel-Alt-Right-Pipeline spricht. Frauenfeindlichkeit ist sicherlich für die Rechte nichts Neues. Das heißt, hier gibt es sowieso schon Überschneidung. Aber bei Incels verstärkt nicht nur der nach außen, sondern auch der nach innen gerichtete Hass, diese Rekrutierung und Radikalisierung. Also Incels beklagen sich oft über ihre Probleme bei der Partnerinnensuche, welche sie darauf zurückführen, dass sie nicht den gängigen Schönheitsidealen für Männer entsprechen. Diese Minderwertigkeit wird als genetisch und damit als unabänderbar dargestellt und oft anhand von Schädelformen veranschaulicht. Und immer wenn Leute anfangen, irgendwelche Schädel zu vermessen und seien es die eigenen, dann ist eigentlich schon klar, wohin die Reise geht. Also Incels betreiben so eine Art Eugenik gegen sich selbst und biologisieren erstens das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die von Grund auf so verschieden sind, dass Frauen auf sie fast wie eine andere Spezies wirken. Zweitens teilen sie auch sämtliche Männer in Alphas und Betas auf, in genetische Gewinner und Verlierer. Und all diese Spaltungen, die sind für sie biologisch, unabänderliche Natur und damit Schicksal, an dem es auch nichts zu rütteln gibt. Also neben einem Fatalismus, der sich vor allem in diesen Selbsthass- und Suizidgedanken äußert, verankert diese Sichtweise Kernelemente rechter und faschistischer Ideologien. Und da können dann rechte Gruppen prima andocken.
Was können wir jetzt eigentlich dagegen tun?
Also eine Dekonstruktion dieser Strukturen und Zwänge wäre dringend notwendig, nicht nur um Frauen und Queers aus ihrer Marginalisierung zu befreien, sondern auch um Mitgliedern der hegemonialen Gruppe Alternativen aufzuzeigen, damit sie sich besser gegen den Druck wehren können, diesem hegemonialen Ideal mit aller Gewalt genügen zu müssen. Allerdings ist das Grundelend, auf dem dieser ganze Mist gewachsen ist, das ist das Patriarchat. Und eine Kritik daran kann man nicht wirklich ohne eine Kapitalismuskritik denken. Also Poster beschreibt zum Beispiel die rechten naiven Versuche, Männlichkeit einfach neu zu deuten oder neu besetzen zu wollen und zu denken, dass es einfach so geht. Aber der Rest der Gesellschaft wird da nicht so einfach mitziehen, denn die Ideen, die wir mit Männlichkeit verbinden, das ist ja nicht willkürlich, sondern das ist immer abhängig von einem gesellschaftlichen Kontext. Das heißt zum Beispiel, wenn ein eher industrieller Produktionsablauf vorliegt, dann fordert das hegemoniale Ideal Männer mit Muskelkraft. Wenn es eher einen Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft gibt, dann sind auch soziale Skills gefordert. Aber bestimmte Eigenschaften können in beiden Systemen nicht einfach so zum Ideal erklärt werden, wenn sie kapitalistisch nicht verwertbar sind. Irgendwer kommt immer unter die Räder und wird zum verhassten anderen gemacht. Laut Poster ist Männlichkeit, genauso wie der Kapitalismus, immer inhärent krisenhaft. Das heißt, die konkreten Verwüstungen kann man zwar immer wieder versuchen abzumildern, aber lösen kann man das Problem dauerhaft nur durch eine Abschaffung der gesamten Struktur. Das alles aber nur mit einer grundlegenden Hinterfragung der kapitalistischen Produktionsweise auflösen zu wollen, dürfte umso schwieriger sein, wenn man bedenkt, wie unaussprechbar Kapitalismuskritik generell, aber vor allem auch in der Manosphäre ist. Also nur mal so als Beispiel, ne? Woher kommt das Mikroplastik, die Pestizide und die Fettleibigkeit, die Carlson beklagt, ja? Leute werfen ja nicht Plastik ins Meer oder kippen Gift auf die Felder, weil sie die Schildkröten hassen oder weil sie wollen, dass Krokodile immer kleinere Penisse haben oder so, sondern sie machen das, weil es für die Firmen billiger ist. So Plastik einfach zu verklappen, anstatt es zu recyceln, weil Pestizide für bessere Ernten sorgen und weil überzuckerte Produkte sich besser verkaufen. Das heißt, das eigentliche Problem ist das Streben nach Profit, dem im Kapitalismus natürlich alles andere untergeordnet ist. Und eine Manosphäre ist ohne diese Abzocke an jeder Ecke, diese Hustle-Kultur, diesen Geldfetisch und diese permanent zur Schau gestellte finanzielle Unterwerfung anderer, das ist gar nicht vorstellbar. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, welcher Akademiker all diesen Lost Boys denn nun beibringt, ihr Zimmer aufzuräumen.
Die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Literaturhinweise und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung der Sendung auf freie-radios.net.